Meine Damen und Herren, willkommen zurück zur Mass Effect Madness. Diesmal gehen wir zurück auf die Citadel und werden überrascht von Dingen, die dort passieren. Und außerdem kümmern wir uns um den ersten DLC zum Mass Effect 3, nämlich den Omega DLC. Und das tue ich selbstverständlich mit dem Commander unter allen Garrus Vakarians, Jochen Gebauer.
Hallo, guten Tag. Ich habe kurz überlegt, ob ich heute Arya T'Loke sein will, aber dann habe ich gedacht, nee, die ist doof.
Vielleicht willst du auch ein Hanna sein?
This one really likes Hanna.
Ja.
Yes, I saw an Kindle.
Ich festgestellt, ja, als ich über die Citadel gelaufen bin, die ganzen Hanna sind weg. Wir könnten dringend Hanna gebrauchen.
Ja, aber wenn du später, ich weiß nicht, ob du da schon warst, wenn du mit Javik mal auf die Citadel gehst, dann trifft der dort einen Hanna. Und der Hanna so, bist du etwa ein Proteaner? Und der Javik so, ja. Und der Hanna so, oh, ich habe einen Enkindler getroffen. Diese hier ist nicht, ist es nicht wert, ja, bei den Enkindlern zu sein. Ist übrigens erstaunlich, wie viele Leute auf der Citadel sofort glauben, dass das ein Proteaner ist.
Die kennen sich halt richtig aus.
Also die Enkindler,
die wissen alle, wie die aussehen.
Ja, die Enkindler sowieso. Dann sagt auch Javik nochmal, ach, guck mal da, die Hanna. Das letzte Mal waren die noch irgendwie so kleine Fischlis. Und jetzt können sie schon reden und mich anbeten.
Da macht es wieder seinen Trick, das Pony.
Ja, aber es ist, es kann den Trick ganz gut. Also so langsam.
Das ist ja auch sein eine
ja, Trick. Also es ist ja wie Arjen Robben. Ein Trick, aber der ist gut.
Ja, seit Spezialisierung ist alles. Ich hab nur gedacht so, wo sind die ganzen Hanna hin? Und hier und da mal ein Elkor und so auf der Citadel, das ist schon ein bisschen monokulturell geworden da.
Ja, wobei in Nebenquests tauchen ja die ein oder anderen auf. Die wirst du wahrscheinlich noch nicht so weit gemacht haben. Also da begegnen wir auch mal wieder einem Volus und tatsächlich einem Hanna und auch mal einem Elkor. Mhm. Und auch einem bösen Hanna, glaube ich. Egal.
Standen halt nur viel mehr rum früher, ne? Konntest du viel mehr einfach, also stehen, ab und steht auch mal ein Volus in der Ecke und so, aber die meisten sagen dann nix und so, also, naja.
Ja, die sind halt alle beschäftigt, weißt du, die Reaper und so. Mhm. Mhm. Kann ja nicht jeder, wie wir, einfach durch die Galaxis fliegen und gucken, ob jemand mit einem Furz quer sitzt und dann sagt, ja, Reaper, Popieper, jetzt kümmern wir uns erstmal um deinen Furz.
Ja, also, und der erste Furz, um den wir uns kümmern, ist eben die Citadel. Keine Ahnung, wenn man irgendwann jetzt an dem Punkt, wo wir im Spiel nun mal sind, beschließt, jetzt gehen wir doch mal auf die Citadel, sei es um einen zu trinken, sei es, weil man einkaufen gehen will, sei es, weil man, keine Ahnung, nicht genug davon kriegen kann, Kaden Alenkos gut trainierten Oberkörper im Krankenhaus anzustarren, dann merkt man, oh, da stimmt was nicht, die antworten nicht, wenn wir im Anflug sind, die beschweren sich gar nicht, dass die ganzen Flüchtlingsschiffe ihre Docks verstopfen, diesmal ist da Funkstille und stellt sich raus, Mensch, die Citadel wurde von Cerberus angegriffen. Und dort wurde sozusagen der Notstand von Cerberus ausgerufen. Und dort sind quasi erstmal alle jetzt unter Cerberus eingeknastet.
Ja, der große Angriff von Cerberus auf die Citadel. Und auch da wieder stellt sich sofort die Frage, wie hat der Elusive Man aus 10 Zellen mit 150 Leuten so schnell diese ganzen Soldaten zusammengetrommelt? Also, da muss man ja sagen, requirieren kann er, ja, der Unbekannte.
Ja, und wenn das Geldsäckel nur prall genug gefüllt ist, dann ist das Einstellen von neuen Leuten, dann ist nicht so das Problem.
Ja, das stimmt.
Die ganzen Söldner auf Omega, wie wir feststellen werden, haben ja auch gerade Freizeit.
Das ist richtig, aber die haben offensichtlich alle bei Cerberus angeheuert.
Genau.
Also anders ist das gar nicht zu erklären, wo die ganzen Cerberus-Soldaten herkommen. Aber jetzt sind wir ja auf der Citadel, da ballern wir uns erstmal direkt, wenn wir dort ankommen, ballern wir uns direkt erstmal durch so ein paar Cerberus-Agenten und finden dann ja den Commander Bailey. Wir erinnern uns, den kennen wir noch aus Mass Effect 2. In Mass Effect 3 hat er es jetzt zum Chef der Citadel Security gebracht als Mensch, obwohl er eigentlich, wie er uns vorher bei einem Besuch optionalerweise erzählt, überhaupt keinen Bock auf den Scheiß hat, weil mit der ganzen Politik und so weiter will er eigentlich nichts am Hut haben. Aber offensichtlich hat ihn das Council da trotzdem hin befördert. Jetzt muss er sich die ganze Zeit um Politik kümmern. Und kaum muss er sich mal nicht um Politik kümmern, hat sich auch schon anschießen lassen, der Kerl.
Ja, genau. Liegt er schon irgendwo blutend in der Ecke, ja, und sagt uns, ja, das gerade hier nicht so gut mit diesen ganzen Cerberus-Leuten. Und die Councilor Ashiel, das ist die salarianische Botschafterin, die ist gerade hier und trifft einen Exekutor. Vermutet, das ist irgendjemand hoch im Justizapparat, weil er erklärt uns ja auch, das passiert eigentlich nur bei ganz großen, wichtigen Verhandlungen, ja, dass so eine Botschafterin sich da mit einem Exekutor trifft Und dann fängt unsere Crew schon an zu spekulieren. Wir haben nämlich vorher ja schon mal so irgendwo in einem Nebensatz von genau dieser salarianischen Botschafterin gehört, dass unser guter Donnell Udina, ja, der Botschafter, Schrägstrich, weiß gar nicht, was er da zuletzt, ich glaube, der war der Assistent oder der Adjutant von dem Anderson oder sowas, dem, der wir immer vertraut haben, dass der vielleicht illegale Machenschaften irgendwo betreiben soll.
Ach, Pech, haben sie wieder nicht aufgepasst, der ist doch schon längst Boot, also der ist doch jetzt schon längst Counselor.
Ja, stimmt, der ist nur am Anfang, richtig. Jetzt, inzwischen ist er schon, nachdem hier das halbe Erdenregime weggebombt wurde, ist er zum Counselor aufgestiegen.
Ich glaube, er ist schon am Anfang von Mass Effect 3 Counselor. Ich glaube, da ist der Anderson schon. Ja, ja, der Anderson ist quasi dann ab 2 oder ab Ende von 2 schon nicht mehr und tritt zurück und hat es dem Udina hinterlassen.
Da ist
und übrigens an der Stelle, ja, und an der Stelle auch nochmal ganz kurz gesagt, ja, ich kenne keine Ashiel. Bei mir ist da ein Valern, weil ich habe ja das Council gerettet. Ja, im Teil 1, weißt du? Das heißt, du hast natürlich ein anderes Council-Mitglied, weil du hast ja in Teil 1 draufgehen lassen.
Ja, ich hatte die Prioritäten halt richtig gesetzt.
Ja, also mag sein, ja, wenn ich mal angucke,
was. Das sagt sogar die Ashiel, die sagt, ihr Vorgänger war eine Pfeife.
Ja, aber sie ist ja auch eine Pfeife. Ist ja nicht so, als hätte die dir in Mass Effect 2 irgendwie einem Schritt weitergeholfen, oder?
Das ist halt die 10% bessere Knarre.
Ja, ich sag lediglich, ich habe mir gar nicht die Mühe gemacht, die draufgehen zu lassen, weil die neuen sind genauso scheiße wie die alten.
Wahrscheinlich sagen die sogar das Gleiche.
Ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber auf jeden Fall, ja, der Garrus spekuliert dann so. Ich hatte ihn natürlich wieder dabei. Oh, könnte das was mit Udina zu tun haben? Und wir erinnern uns ja, also Udina ist quasi das Urwiesel in Mass Effect. Ich glaube, das ist das erste Wiesel, das wir im ersten Mass Effect sehen, das schon das Wieselgesicht hat. Und jetzt ist es ja auch sozusagen das Oberwiesel. Und das kommt.
Hat aber nicht den Wieselbart.
Das ist richtig.
Also er ist schon eines der besser verkleideten.
Ich wollte gerade sagen, er ist halt gut in der Tarnung. Er hat sich den Wieselbart abrasiert und jetzt kommt keiner, außer uns natürlich, mehr auf die Idee, dass es ein Wiesel sein könnte. Aber ich habe ja da noch gedacht, so ein bisschen, weil ich konnte mich nicht mehr so genau an die Mission erinnern, dass eigentlich sie so früh schon den Udina ins Spiel kriegen und sie den die ganze Zeit schon so sehr eigentlich als Wiesel in den ganzen Spielen etabliert haben, dass doch am Ende bestimmt rauskommt, dass es der Udina gar nicht gewesen ist. Aber Spoiler Alert, er war es trotzdem.
Ich finde ehrlich gesagt, der Udina, so wieselig er war, ich hatte immer das Gefühl, dass sie in den vorigen Teilen tatsächlich eher auf eine gewisse Ambivalenz hingearbeitet haben. So nach dem Motto, der Udina ist ein notwendiges Übel. Der ist zwar ein Wiesel, aber der ist halt ein Politiker und Politiker sind halt so und der ist ja auch manchmal hilfreich. Und irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es im ersten oder im zweiten Teil war, hatte ich so das Gefühl, das Spiel legt auch nahe, es ist gar nicht mal so schlecht, den Udina da zu haben, weil der halt genau diese ganzen politischen Ränkespiele und sowas, das durchschaut er, das liegt dem im Blut, weil er halt ein Wiesel ist und dementsprechend brauchen wir den. Ja, er ist ein notwendiges Übel. Und jetzt kommt aber Mass Effect 3 daher und macht halt den Wieselbogen komplett, wo ich auch schon wieder so ein bisschen gedacht habe,
ja, es ist ja eigentlich auch da wieder, also sie versuchen ja eigentlich die Ambivalenz des Charakters, ich stimme dir zu, das ist eigentlich ein schöner ambivalenter Charakter, weil es offensichtlich ein Wiesel ist, bei dem wir uns freuen, wenn er zum Beispiel von Anderson auch mal ordentlich eine gescheuert bekommt in den vorigen Mass Effect Spielen, aber es ist halt so dieses politisch notwendige Wiesel in diesem politischen Sumpf, der da offensichtlich auf der Citadel in dem Council existiert. Und auch das versuchen sie ja ein bisschen beizubehalten. Das Problem ist lediglich, dass sie die ganze Motivation von Udina, warum hat er das gemacht, was war das Ziel des Ganzen, warum ist der plötzlich irgendwie mit Cerberus angebandelt, das erklärt das Spiel per se nicht. Also gar nicht. In der ganzen Mission heißt es ja, aber warum hat Udina das gemacht und so, keiner weiß es. Und am Schluss, und das kannst du ganz einfach übersehen, bekommst du einen Codex-Eintrag freigeschaltet. Sie haben tatsächlich es geschafft, die komplette Motivation und die Ratio und so weiter von Udina, warum er da das Council und die Citadel verrät und sich mit Cerberus ins Bett begibt, das haben sie einfach mal in einem Codex-Eintrag erklärt.
Ja, obwohl es sogar eine finale Konfrontation mit Udina gibt, wo man erwarten würde, dass er sich gegenüber Shepard erklärt, wenn Shepard ihm schon die Knarre ins Gesicht hält.
Ja, und das ist für mich auch da wieder ein ziemlich deutlicher Hinweis, darauf hatten wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, das war ursprünglich womöglich mal anders geplant und dann haben sie die Motivation umgeschrieben und dann hatten sie keine Möglichkeit mehr oder keine Zeit mehr oder die Cutscenes waren schon fertig, das dort irgendwie zu integrieren und dann haben sie gesagt, naja, ganz ohne Erklärung können wir das auch nicht lassen, pack's halt in den Codex-Eintrag.
Ja, eine Möglichkeit. Eine zweite Erklärungsmöglichkeit ist tatsächlich auch wieder, dass das Spiel so sehr mehr auf, das ist jetzt ein Action-Spektakel getrimmt ist Und wir haben ja schon drüber gesprochen, dass zumindest laut Aussage auch von dem McWalters der Einstieg so aus unserer Sicht überhastet ist, weil sie gesagt haben, das dauert alles zu lange. Es dauert alles zu lange, wir brauchen mehr Tempo. Und ich kann mir theoretisch vorstellen, dass sowas auch wieder einfach nur dieser Philosophie oder Mentalität geschuldet ist, dass sie sagen, es dauert alles zu lange, wird zu viel gelabert, da wird so viel Background angeboten oder sowas. Der ist halt böse, der ist doch ein Wiesel. Natürlich wird er erschossen, fertig, aus.
Ja, aber zumindest, also gar nicht die Motivation, warum der sich jetzt plötzlich mit Cerberus in die Kiste legt, ist schon ein bisschen, selbst für das, was wir konstatiert haben, ich sehe deinen Punkt, das ist natürlich durchaus auch im Bereich des Möglichen, dass sie einfach gesagt haben, komm, das liefern wir gar nicht, das interessiert doch eh einen Toten oder so. Aber, also, dass sie gar keine Motivation anbieten, weißt du, dann ist halt die Frage, warum sie 3 oder 4 oder 5 Mal drauf hinweisen, warum macht denn der Udina das? Keine Ahnung. Also das kommt ja wirklich häufig vor. Also ich würde denken, wenn sie sagen, das interessiert doch eh keine Sau, komm, Action, 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 dann referenzierst doch nicht wenigstens noch die ganze Zeit und stoßt die Leute mit der Nase drauf. Das ist schon ein bisschen bizarr. Weswegen ich halt zu dem Ergebnis komme, es macht, finde ich, mehr Sinn auf Basis dessen, was man dort gesehen hat, dass das mal anders geplant war und dass sie das dann nicht mehr in die schon fertigen Cutscenes irgendwie reinbekommen haben. Vielleicht sollte es auch irgendwie eine Sequenz geben, weißt du, in der Mission, in der du das rausfindest. Und die Sequenz wurde aus irgendwelchen Gründen gecuttet, für die war keine Zeit mehr und dann mussten sie es nachträglich in den Codex-Eintrag packen. Weißt du, weil
ich kann mir halt vorstellen, dass sie da saßen und sagen, Pacing, Pacing, Pacing. Und dass sie vielleicht hinterher einfach auch durchgegangen sind und gesagt haben, was können wir noch streichen?
Das kann natürlich auch sein. Also das quasi.
Und das packt das in den Codex.
Genau, das richtig, dass quasi beides, dass unsere beiden Theorien stimmen. Das ist schön. Haben wir uns schön vertragen. Ja. Und es ist ja so, also im Codex-Eintrag wird dann später erwähnt, also der Udina hat gewissermaßen die Citadel an Cerberus übergeben oder die Hintertür aufgemacht. Cerberus ist dort einmarschiert mit der Maßgabe, dass Cerberus das Council festsetzt oder erschießt und gewissermaßen die ganzen Citadel-Befugnisse auf eine Art Kurzzeitdiktator Udina übergehen, der daraufhin die Citadel-Flotte in Beschlag nimmt, um mit der wie die Kavallerie zur Erde zu reiten, um die von den Reapern zu befreien. Das ist laut Codex-Eintrag dann später die Motivation, warum sich der Udina überhaupt erst ins Bett mit Cerberus begibt. Also sagt er alles für die Erde. Ja, er ist halt der Erden-Counselor und früher der Erdenbotschafter und er will die Erde entsetzen von den schrecklichen Reapern, auch wenn das garantiert mit dieser Flotte nie im Leben geklappt hätte. Und dann spekuliert der Codex-Eintrag noch so ein bisschen. Könnte es sein, dass Udina indoktriniert gewesen ist? Ich
wollte gerade sagen, da kommt sie wieder, ja. die Lösung für alles.
Ja, genau. Also wenn dir also es heißt ja auch im Codex-Eintrag, naja, wird schon näher gelegt, wahrscheinlich war der Udina einfach so drauf und so verzweifelt und er wollte seinen Heimatplaneten entsetzen, aber man kann nicht ausschließen, dass er indoktriniert war und hier wird's halt wirklich
wenn
benutzt.
Wenn Ihnen das alles genau. Idiotisch vorkommt, dann war es wahrscheinlich Indoktrination.
Richtig, das ist dann sozusagen, wir wollen das Best of Both Worlds. Was, diese Erklärung erscheint Ihnen selbst für einen Udina-Wiesel viel zu idiotisch, dann war er indoktriniert.
Ja, weißt du, so, der Typ, der so richtig tief in dem politischen Apparat drin ist, dadurch würde er ja auch zum Beispiel jede weitere Kollaboration mit den anderen Rassen aufs Spiel setzen. Es ist fraglich, inwiefern jetzt, selbst wenn wir mal annehmen, er zwingt jetzt das Council dazu und das kriegt auch keiner mit, ihm irgendwie so eine Notstandsermächtigung zu geben. Und dann ist ihm diese Flotte unterstellt und dann kann er die wirklich dahin schicken und dann bringt das wirklich was und dann, also das ist alles so, naja.
Das ist aber wieder, das ist halt der nächste Fall einer Mission, die ich glaube, du hast sie jetzt nicht ganz so cool empfunden, ich mag die Mission aber sehr gerne als Mission. Ich mag auch am Ende den Showdown, den es dann gibt mit Caden-Ashley und das habe ich ja erwähnt, ist die erste große,
Spielerisch mag ich beide Missionen,
bitte?
Über die wir sprechen werden. Spielerisch
genau.
Mag ich beide Missionen. Erzählerisch mag ich sie beide.
Nee, aber die ist noch besser als dann Omega später, aber dazu kommen wir dann später, da will ich nicht vorgreifen. Aber ja, das ist wieder mal eine Mission, die ich spielerisch mag, von der ich die Idee cool finde, von der ich den Showdown am Ende ganz cool finde, auch weil es dir dann noch die Möglichkeit gibt, eben in so einem Renegade Interrupt diesen verräterischen Udina wegzuballern. Das ist alles ganz cool gemacht. Auch der Showdown am Ende mit Caden-Ashley, da werden wir gleich dazu kommen, ist ganz cool gemacht. Spielerisch ist es nett gemacht, weil wir eben, hatte ich in der letzten Mission schon erzählt, teilweise durch Areale uns bewegen, die wir halt vorher einfach, wo Geschäfte sind und NPCs rumstanden und die jetzt zum Kampfareal geworden sind und die dann später auch im weiteren Verlauf des Spiels immer noch diese Zeichen der Zerstörung von diesem Cerberus-Angriff davontragen werden. Und dann sind einige NPCs, die früher dort waren, verschwunden, wurden jetzt durch neue ersetzt, die Gespräche haben sich ein bisschen geändert. All das ist eigentlich cool cool gedacht. Ich finde diese ganze Idee, pass mal auf, die Bösen greifen jetzt deinen Hub an, den du die ganze Zeit, in dem du Quests gemacht hast, in dem deine Geschäfte sind, den du schon seit dem ersten Teil kennst. Diese ganze Idee, Cerberus oder überhaupt die Bösewichte greifen den an und du musst einen Angriff darauf abwehren, ist eine coole, geile Idee. Wenn die erzählerisch halt nur nicht so wieder mal hemdsärmlich umgesetzt geworden wäre mit dem Udina, dem sie jetzt plötzlich hier die, den Größenwahn aus dem Hut zaubern oder so. Es ist ja nicht mehr Größenwahn, es ist eigentlich eine völlige Idiotie von jemandem, der mir die ganze Zeit präsentiert wurde als ein unheimlich kompetenter Spieler in diesem Game of Thrones gewissermaßen, der
ja,
jetzt
genau.
so eine
die einzige Kompetenz, genau. ja, der ist die dem Udina ja immer zugeschrieben wurde, war eben diese Strippenzieherei. Und er wird ja eigentlich sonst auch eher so ein bisschen als ja, er ist halt so eher so das durchtriebene Wiesel. Er ist nicht eigentlich das Frontalangriff-Wiesel.
Ja. Und der macht jetzt so einen 180 gewissermaßen und das finde ich halt auch erzählerisch nicht stark. Meine Hoffnung ist nach wie vor, dass sie das nicht von Anfang an wollten und dass sie das halt nur, wie ich vorher schon, weißt du, worüber wir vorher schon geredet haben, dass das am Ende halt noch die beste Begründung war, die sie schnell in den Codex packen konnten. Aber wenn man sich halt die anderen Teile oder gewisse andere Teile von Mass Effect 3 anguckt, dann stellt man halt immer wieder fest, sowas wie große Logik, große, weißt du, wir halten uns an die Charakterisierung der Figuren von früher und so weiter. Das scheint McWalters und Co. nicht mehr so sehr zu interessieren. Und auch hier hätte es ja 1000 bessere, coolere Ideen geben können, wer der Verräter ist. Das muss doch nicht Udina mit so einer radebrechenden, hanebüchenden Erklärung sein.
Ich habe das Gefühl halt, Mass Effect 3, oder ich sage mal, das Gefühl wächst, dass Mass Effect 3 jetzt endgültig halt in so eine Popcorn-Action-Blockbuster-Richtung abgebogen ist und auch in den Konzessionen, die es in Richtung Logik eingeht. Weil das jetzt ist so ein Ding, ich bin voll bei dir. Die Idee mit der Citadel ist super. Ich habe ja sogar schon in Mass Effect 1 gesagt, das ist ja eine Wiederholung von etwas, das sie schon gemacht haben. Ich fand das cool, aber ich hätte es eigentlich lieber gehabt, wenn ich noch ein bisschen mehr bekannte Bereiche besuche. Und jetzt packen sie es hier rein und sie packen es auch noch nicht ans Ende des Spiels. Das ist klug, weil dann kann ich nämlich danach immer wieder trotzdem noch die Citadel besuchen, aber die halt jetzt Narben davon getragen, von diesem Cerberus-Angriff. Und das ist cool, dadurch hast du das Gefühl, das ist eine Welt, die nicht total statisch ist, die hat sich verändert, da sind Spuren von Dingen zu sehen, die du miterlebt hast. Das ist alles gut. Die Mission ist auch echt ganz abwechslungsreich designt, es ist zwischendrin Kämpfe auf dem Dach von Aufzügen und sowas. Der Teil ist alles echt gut. Und dann ist aber halt diese ganze Erzählung, und ich habe das Gefühl, das ist halt wirklich so ein was will denn der Zuschauer wieder, der gedachte Zuschauer, was will denn der erleben? Ach, der Udina, der war ja immer ein Wiesel. Die Leute haben sich immer gefreut, wenn er aus Maul bekommen hat. Die wollen ihn bestimmt erschießen. Das ist jetzt hier. Und so, jetzt haken wir das nochmal ab, auch wieder mit diesem Fanservice-Gedanken. Jetzt erfüllen wir ihnen den Wunsch, sie können halt endlich das Udina-Wiesel zur Strecke bringen.
Ja, möglich. Nicht unwahrscheinlich. Also generell sowas wie ein, wir brauchen halt, weißt du, wir müssen generell, das hat sie ja auch schon ein paar Mal gesagt, auf jeden Fall irgendwie einen Haken an den Udina setzen. Und jetzt haben wir einen Haken an den Udina gesetzt, in welcher Form auch immer. Aber da stehen sie sich dann halt ein bisschen selbst im Weg. Also hier wäre es zum Beispiel wesentlich interessanter gewesen, einen Plot zu erzählen, der am Anfang läuft ja darauf hinaus, dass eben der salarianische Counselor mehr oder weniger sagt, ey, wir haben da mitgekriegt, dass irgendwie bei dem Udina sehr viel verdächtige Geldbewegungen, Credit-Transfers stattgefunden haben, also die so eine gewisse Korruption nahelegen. Wenn sich das halt zum Beispiel herausstellt, als ein, das war nur fingiert von eben dem salarianischen Botschafter, der den Udina reinreiten will, und in Wirklichkeit war es halt der salarianische Botschafter. Also sowas könntest du ja, sowas Interessantes halbwegs, das könntest du ja irgendwie aufziehen und das Ganze dann vielleicht noch erklären, ja, nach dem Kram, den du jetzt bei der Genophage zum Beispiel gemacht hast, was die Salarianer angepisst hat, dass die jetzt sozusagen auf die Idee gekommen sind, naja, vielleicht, weißt du, ist ein Bündnis mit Cerberus besser als ein Bündnis mit Shepard, so ungefähr. Also Cerberus hätte zumindest den Quatsch mit den Kroganern nicht gemacht. All das hättest du ja theoretisch erzählen können, aber sie entscheiden sich halt auch da wieder für das Plumpeste, das Einfachste und das, was sie ungefähr in 2 Sekunden wegerzählen können. Und das ist echt, das ist nach wie vor halt einfach schade, auch wenn natürlich der Showdown am Ende ganz gut funktioniert. Und das ist ja auch noch dann die Mission, in der sie irgendwie Kai Leng unterbringen müssen. Also die unnötigste Figur von Mass Effect 3.
Das ist so schlimm. Ich hatte das völlig vergessen. Also ich hab ihn gesehen und hab gedacht, ach ja, scheiße, da gab es ja vorher diese Cutscene mit dem Elusive Man, da tritt auf einmal ein merkwürdiger Schatten ins Bild beim Elusive Man. Und das, da wird was foreshadowed, das ist schon erkennbar. Aber ich hatte völlig vergessen, dass Kai Leng existiert. Und das ist nun wirklich, also mit die abscheulichste Figur von Mass Effect 3, wenn du mich fragst. Also der ist so entsetzlich unpassend, vor allem sogar bis hin zum Design. Und das Design ist nun eigentlich sonst eine große Stärke von Mass Effect 3, wie Figuren aussehen oder auch wie Spielumgebungen aussehen, ist größtenteils toll. Und dann kommt Kai Leng, das nächste Karnickel, das sie aus dem Hut ziehen.
Ja, Kai Leng ist ja wirklich, wirklich unbeliebt in der Mass Effect Community. Und es gibt zig Foren, Posts, Twitter, Facebook und so weiter Diskussionen, warum der Kai Leng so scheiße ist. Und ich persönlich, ich muss sagen, ich fand den nie so schlecht, wie er getan wird. Ich finde auch das Design nicht schlecht. Also ich finde, er ist wenigstens interessant designt. Jetzt kann man sich fragen, passt der da rein oder nicht? Aber mit dieser Art, weißt du, wie der Robin von Batman so ein bisschen so eine Augenmaske hat. Der ist offensichtlich Asiate. Da waren sie anscheinend auch der Meinung, dass das vielleicht ein bisschen eine unterrepräsentierte Zielgruppe, / Bevölkerungsgruppe ist.
Deswegen haben sie einen Bösewicht dafür eingebaut.
Ja, immerhin, wenigstens einer da. Und der hat ja auch so ein bisschen so Samurai-Anleihen, so mit dem Schwert, mit dem er kämpft zum Beispiel. Also der soll schon so ein bisschen so ein futuristischer Samurai sein, finde ich.
Ja, und Ninja halt.
Oder Ninja, genau. Und ich finde den gar nicht so schlecht. Also auch finde die Vertonung gar nicht so schlecht. Ich finde die Auftritte, die Cutscenes, die er hat, sind häufig sogar relativ cool. Aber der hat halt schlicht und ergreifend sein großes Problem, aus dem er nie rauskommt, ist, dass er zur Mitte des dritten Teils wie ein Karnickel aus dem Hut gezogen wird und alle davor sitzen und sagen, Shrug. Warum sollte mich Kai Leng interessieren? Er ist offensichtlich lediglich ein kleiner, vergleichsweise kleiner Stein, den ich jetzt zur Seite treten muss im Kampf gegen die Reaper. Wenn du gewollt hättest, dass mich Kai Leng in irgendeiner Form interessiert, dann hättest du das machen müssen, wie zum Beispiel beim Elusive Man. Dann hätte der mindestens seit Teil 2 mitspielen müssen. Aber in der Mitte von Teil 3 so einen Oberbösewicht aus dem Hut zu zaubern, mit dem du ja jetzt auch mehrere Kämpfe und Cutscenes und so weiter durchlebst, bis du ihn endlich umlegen kannst. Das wird uns ja begleiten bis später zu den Asari. Ich glaube, der Endkampf mit Kai Leng findet dann auf der Asari-Heimatwelt statt und dann bist du ihn endlich los. Und es ist halt einfach nur eine Nervbratze. Nicht mal, weil er schlecht designt ist, weil er schlecht vertont ist, weil er schlecht geschrieben ist, sondern weil sie ihn halt zu einem Zeitpunkt aus dem Hut ziehen, wo du keinen Bösewicht mehr aus dem Hut hättest ziehen können, der funktioniert hätte.
Also ich habe eine ganze Reihe von Problemen mit Kai Leng. Also zum einen, sein Design ist nicht per se schlecht. Ich finde, es ist extrem unpassend für diese Welt. Ich finde, der sieht völlig anders aus von dem Designstil als so ziemlich alle anderen Figuren. Und der sieht aus wie so eine Manga-Figur, die da auf einmal reingeschmissen wird. Und das passt für mich nicht. Das Design mit seinen Augmentierungen erinnert mich an sowas wie Deus Ex, aber nicht an die Welt von Mass Effect, wo ich ansonsten nicht wahnsinnig viele Augmentierte gesehen habe, jenseits von Leuten, die so eine Reaper-Modifikation durchlaufen haben. Und das ist eine ganz andere Ästhetik. Also von daher, er wirkt deswegen, ich finde, er sticht hervor, wie halt so eine, ne, das ist so, im Englischen sagt man immer dieser Sore Thumb, ja. Und das ist wirklich so ein Ding, das ist eine Stelle, die juckt und da kratze ich tatsächlich immer. Ich finde den extrem unpassend in dem ganzen Ding. Und er kriegt dadurch, durch diese Fremdheit, eine so hervorgehobene Stellung. Und auch durch diese Platzierung als jetzt der neue Supergegenspieler von Cerberus, das neue Spielzeug des Elusive Man, sein Ersatz Shepard sozusagen. In einer Erzählung, in der mir Cerberus eh schon eine viel zu große Rolle spielt, weil es eigentlich der Endkampf gegen die Reaper sein soll. Und jetzt ziehen sie da noch mal diesen Kai Leng aus dem Hut, der dann auch noch strunzuninteressant ist, weil er eigentlich außer neuer Super-Assassin des Elusive Man halt keine interessante Backstory anzubieten hat oder sonst irgendwas. Und das
doch,
alles zusammengenommen.
Hast du die Comics
halt
nicht gelesen? Also in den Foundation-Comics, da hat er ganz viel Story.
Ja, das ist ja super. Dann muss ich wohl alles zurücknehmen, was ich gerade gesagt habe, wenn er in den ganzen Foundation-Comics gut charakterisiert wurde.
Also gut, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe jetzt die Foundation-Comics nicht so studiert oder besessen oder gelesen. Aber da taucht er sehr, sehr häufig auf, das weiß ich. Und
ich finde halt, das ist halt auch wieder, das ist so Popcorn-Action-Blockbuster. Hey, guck mal, wir haben jetzt einen Ninja-Dude. So, guck mal, da können wir so coole Metal Gear Solid-Szenen machen. Da kommt er und springt auf das Shuttle und rammt sein Schwert in das Shuttle und dann stürzt das Shuttle ab und der Shepard ist noch drin und so. Und ich denke mir so, aus einer reinen mache ich damit eine halbwegs coole Cutscene-Perspektive, funktioniert das alles. Aber aus einer, ist das nicht erzählerisch, jetzt auf einmal ein völlig anderer Stil? Ist das, schmeißen wir jetzt nicht hier irgendwie einfach Zutaten in den Topf und es ist uns egal, wie es hinterher schmeckt? Perspektive ist es halt kacke.
Ja, also es ist wirklich nicht gut. Ich sehe auch deine Punkte. Also ja, dieses Transhumanistische, was die Figur hat durch diese, sind es Implantate im Gesicht, ist es einfach nur eine Maske. Das wirkt schon sehr nach Deus Ex und Transhumanismus und so. Und in der Hinsicht ist er schon ein gewisser Stilbruch. Ich finde aber die Maske ganz cool. Ich finde seinen Anzug extrem geil. Den hätte ich gerne im zweiten Teil selber angezogen, den Cerberus-Anzug, den er anhat. Und ich finde nach wie vor, das ist mir damals zum ersten Mal aufgefallen, ich glaube, das war der erste Videospielcharakter, wir reden vom Jahr 2012 und so, den ich quasi instinktiv und sofort als asiatisch erkannt habe, einfach nur was die Gesichtszüge angeht und das, obwohl du ja seine Augen nicht siehst, weil die sind ja von der Maske, von dieser Robin-Maske verdeckt und auch die jetzt
Klischee wieder. Klischee-Ninja-Design, natürlich erkennst du ihn als asiatisch.
Bitte?
Ja, aber auch, also das Ninja-Klischee wird bedient, natürlich. Ja,
aber wenn du jetzt einfach nur ein Foto von ihm siehst, einfach nur mit der Gesichtsmaske zum Beispiel, dann würdest du jetzt nicht als allererstes sofort Ninja sagen. Das ist schon, also das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, das ist das beste Gesicht von Mass Effect. Also da ist die mit weitem Abstand meiste Arbeit reingeflossen in das ganze Modellieren, die Texturen, die Zähne sind super, das passt alles super geil zusammen. Warum sie sich ausgerechnet mit diesem Charakter diese Mühe gegeben haben, keine Ahnung, aber vom Design her, also vom reinen technischen Design ist das fantastisch für die Zeit.
Also es ist offensichtlich, dass irgendwer in diesem Projekt Kai Leng ja total geil fand. Ne, sonst wäre er nicht so prominent da reingerutscht. Aber in einem anderen Spiel, wo er sich nicht so viel mit so vielem beißt, hätte ich ihn vielleicht echt okay oder ganz cool gefunden. Hier geht er mir echt auf den Sack.
Und dann versauen sie ja, wenn du einen Spielstand übernimmst, wir reden ja über die Legendary Edition, also gehen wir einfach mal davon aus, dass das jeder tut, der das jetzt spielt oder die allermeisten Leute. Und dann versauen sie ja noch, wenn du eben den Spielstand übernimmst, seinen Auftritt, seinen ersten Auftritt auch noch total für ihn. Denn wir begegnen dann Kai Leng gewissermaßen beim ersten Höhepunkt des Ganzen, nämlich wir finden den salarianischen Botschafter und den scheint Kai Leng jetzt gerade ausschalten zu wollen. Und wenn wir einen Spielstand übernommen haben, in dem Thane Krios, unser Crewmitglied aus Teil 2, noch lebt, dann taucht der an dieser Stelle auf. Der hat, mit dem sind wir schon ein paar Mal in Funkkontakt gewesen, der hat offensichtlich es geschafft, sich irgendwie abzusetzen, als den können wir vorher schon im Krankenhaus treffen, weil er ist ja todkrank. Und jetzt hat er aber trotzdem noch mal für sein letztes Hurra sich offensichtlich auch mal auf die Suche gemacht, wer dafür verantwortlich ist, für diese ganze Invasion der Citadel hier, und der taucht dann hier in dieser Sequenz auf und liefert sich einen eigentlich relativ cool inszenierten in einer Cutscene-Kampf mit Kai Leng, bevor der den salarianischen Botschafter umlegen kann, und schafft es dann auch, Kai Leng in Anführungszeichen zu besiegen. Also Kai Leng dampft dann ab, nachdem er von einem todkranken Drell-Assassin namens Thane Krios mal ordentlich eine mitgekriegt hat. Und Thane sagt das auch noch später. Haha, der Kai Leng, was soll denn das für einer sein? Von so einem todkranken alten Assassinen wie mir hat er sich noch eine mitgeben lassen. Und das versaut dir doch den Kai Leng.
Bei mir nicht, weil bei mir kommt nicht Thane, sondern bei mir ist hier Major Kirihi auf einmal zur Stelle.
Ah, dann hast du nicht mit Kane gesprochen, mit Thane vorher gesprochen, oder wie?
Wahrscheinlich nicht.
Ah, okay, dann hast du, wenn du, glaube ich, Thane nie besuchst im Krankenhaus auf der Citadel, dann kommt der Captain Kirihi. Oder wenn der Thane nicht lebt.
Genau. Und das ist halt noch lamer, ne? Da, der Kai Leng steht da, vor der salarianischen Botschafterin, drückt ab und dann ist da ein mit Tarnanzug unsichtbarer Captain oder inzwischen Major Kirihi, und dann wird er tödlich verwundet und dann kannst du am Schluss noch mal mit dem sterbenden Kirihi sprechen.
Hält er die Linie?
Ja, der hält so einiges.
Und wahrscheinlich viel cooler auch für die Figur Kai Leng wäre die dritte Option gewesen, also wenn Kirihi nicht mehr lebt und wenn Thane nicht mehr lebt, dann erschießt er einfach den Counselor. Und dann gibt es diese Cutscenes nicht. Und das wäre für die Figur des Kai Leng, den sie hier ja als echt einen richtig starken Gegenspieler etablieren wollen und den sie jetzt im weiteren Verlauf auch sehr, sehr häufig wieder benutzen. Und es gibt ja auch Cutscenes, wo er dein Shuttle angreift und so auf dem Dach des Shuttles mit seinem Ninja-Schwert so runtersticht. Und er wird halt inszeniert als so ein richtig cooler, böser Badass. Und dann kommt halt meine Runde Thane vorbei. In meinem Fall, und ruiniert halt den Badass, weil er nämlich ziemlich den Boden mit ihm aufwischt.
Ja, in meinem Fall ist halt so, da ist ein Kirihi, der hält halt eine Kugel ab und dann sagt der sich anscheinend, ja, okay, reicht.
Ja, das ist halt auf eine andere Ebene lamer. Weißt du?
Ja, genau.
Das ist, aber da kommt ihnen ihr Fanservice halt wieder in den Weg. Weil alles, was du, ich meine, ich finde, das ist die beste Szene, die Thane in, bis auf seine Sterbeszene jetzt demnächst, in Mass Effect, finde ich, hatte. Das ist eine coole Szene. Ich freue, weißt du, das ist halt so richtig, yes, Thane, dem hast du es jetzt mal gegeben. Aber das kannst du eigentlich nicht bringen an der Stelle, wo du den Bösewicht zum ersten Mal etablieren willst als Badass, weil er automatisch keiner mehr ist. Ja, der sich hier von dem, und dann lässt du Thane sogar noch sagen, haha, der Kai Leng, die alte Pfeife von so einem alten Assassinen, hat er sich hier, wollte mal das alten Assassinen in Colt pissen und erzählen, es wird regnen. Und dann.
Ja, und auch, also, ne, die, hinterher gibt's ja dann auch so die Unterhaltung mit dem Elusive Man, das ist ja, du hast das Gefühl, Kai Leng ist ein bisschen eifersüchtig auf Shepard und will dem Elusive Man beweisen, dass er cooler und krasser ist als Shepard und so. Oder halt auch schon wieder, das ist halt auch schon wieder so ein bisschen so eine armselige Bengel-Motivation für so einen Super-Assassin, so, ah, oh, ja. Er ist halt, er möchte doch die Aufmerksamkeit und den Respekt von Fatih haben.
Ja, es ist eine, also eine deswegen entsetzliche Figur, weil sein Auftritt zu spät kommt und sie den Auftritt auch noch vermasseln. Also hätte man den irgendwie in Mass Effect 2 vielleicht irgendwie aufgebaut mit einer gewissen Vorgeschichte und so weiter und ich erfahre auch was über ihn, wie bei dem Elusive Man zum Beispiel, dann hätte ich ja sagen können, der hätte funktionieren können, aber in dem Moment, wo er auftaucht, ist er eigentlich schon tot. Und da ist es dann wieder absurd, dass in diese Figur so viel Arbeit geflossen ist. Weißt, wir haben die ganze Zeit auch drüber geredet, naja, vielleicht haben sie das nicht gut gemacht oder das viel zu kurz gemacht, weil ihnen die Zeit gefehlt hat, das Budget gefehlt hat. Und dann kommt so ein Kai Leng aus dem Hut und du denkst dir, wieso ist so viel absurder Aufwand, auch technischer Natur, in diese Figur geflossen?
Ich glaube, die mochten total die Action-Szenen mit Kai Leng, die sie im Kopf hatten.
Oder sie haben gedacht, erst damit schaffen sie den Durchbruch in Asien.
Möglich auch das, wobei das war, glaube ich, damals noch nicht so eine große Erwägung wie heute, weil der Markt noch nicht so offen war wie heute. Also so ja. Xbox 360 und sowas, das gab's ja damals nicht großartig in China. Und das selbst heute ist das noch nicht so. Das ist jetzt eher mit ne, auch der ein bisschen mehr Rückkehr zum PC und so. Also möglich ist alles, aber ich glaube nicht, dass es zumindest mit dem Blick auf China passiert ist. Höchstens eher so mit asiatischen Käufergruppen in den USA oder sonst was.
Ja, oder halt auch vielleicht auch in Japan. Also ist jetzt auch nicht ein Riesenmarkt, aber da zumindest.
Zum Beispiel sowas, ja, genau. Japan, Korea.
Genau, da zumindest Fuß fassen. Also China würde ich jetzt in der Zeit auch noch nicht denken. Aber ich dachte, wenn ich Asien sagte, dachte ich auch eher so an Japan, Korea und so weiter in 2012er Zeiten. Also vielleicht auch da der Versuch, so mal ein bisschen zu sagen, ey, wir sind hier nicht nur diese westliche Rollenspielreihe. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall.
Ja, oder halt, weißt du, also zumindest halt so Trailer-Material, weißt du? Ich weiß nicht, wie die Mass Effect 3 Trailer tatsächlich aussahen und ob da Kai Leng vorkam, aber ich kann mir halt super vorstellen, so zwischendrin so den Schnitt von dem krassen Ninja Assassin, der so ein Shuttle mit dem Schwert dann zum Absturz bringt. Das macht sich gut. Das ist ein guter Trailer-Shot oder sowas. Siehst du ja bei Filmen häufig. Du hast so die ein, zwei Dinger, wo du weißt, okay, das haben sie für den Trailer gemacht.
Ja. Ich kriege ja übrigens gerade mit, weil ich was geguckt habe, dass Tessie ja anscheinend doch nicht das Ende von Kai Leng ist. Anscheinend lebt er weiter. Ah, gut, dass ich den auch wieder halbwegs vergessen und verdrängt hatte. Der kam nämlich auch da und ich so, ach shit, das ist das, wo Kai Leng herkommt.
Der wird sogar von Troy Baker gesprochen.
Troy Baker spricht ja jeden.
Ja, aber, also du merkst, der war ihnen schon wichtig.
Ja, warum auch immer. Gehen wir mal weiter in der Mission, die ist ja auch nicht ganz unwichtig, denn jetzt haben wir entweder den salarianischen Botschafter gerettet, beziehungsweise Thane hat, oder Major Kiri hier hat, oder er ist nicht gerettet, wenn wir halt gar keinen Spielstand übernehmen oder die beiden draufgegangen sind. Und dann kommt es relativ kurz danach, nachdem Kai Leng sich jetzt verabschiedet hat, kommt es eben zu dem Showdown, den wir schon erwähnt haben, denn der Udina ist zusammen mit Ashley oder Caden, die in der Zwischenzeit zum zweiten menschlichen Spectre ernannt worden sind, also wer auch immer von den beiden überlebt hat, die sind gewissermaßen jetzt so die Bodyguards in dieser Mission von Udina. Die wissen natürlich von seinem Verrat noch nichts und er ist zusammen mit den restlichen Überlebenden des Councils und eben diesem anderen Spectre auf dem Weg zu einem Shuttle, um sich abzusetzen und dann kommen wir durch die Tür und dann stehen wir quasi Pistole an Pistole gegenüber mit Caden / Ashley, also in unserem Fall ist das mit Caden und müssen den davon überzeugen, weil für ihn sieht das natürlich so ein bisschen aus. Das ist ja gar nicht doof inszeniert, weil Caden dann auch zum Beispiel sowas sagt wie ein, hey, siehst mal von meiner Warte aus, ja, du kommst hier und hältst die Waffe aufs Council, was soll ich jetzt gerade denken? Und dann musst du halt Caden und oder Ashley, beziehungsweise oder Ashley, und geht ja nicht, davon überzeugen, dass du das Ganze halt, weißt du, dass du halt immer noch hier, Shepard, kannst mir vertrauen und so weiter. Ich meine, der Shepard sagt dann auch nicht was, pass mal auf, ich habe da Beweise oder so, sondern ganzer Dialog ist halt, ey, vertraust du mir oder nicht, so ungefähr.
Ich habe ihn nur überzeugt, dass ich bereit bin, ihn zu erschießen, wenn er nicht die Waffe runternimmt.
Das ist halt so die böse Variante davon, weil das Interessante, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, jetzt habe ich es ja extra für diese Folge nachgelesen, jetzt dachte ich an der letzten Folge auch noch, dass das der große Paragon-Moment ist, der erste. Dabei ist das gar nicht wichtig. Weil was es gibt, ich weiß nicht, ob du es auch nachgelesen hast, ist etwas, was sie davor und danach meines Wissens doch einfach nie mehr einsetzen, nämlich Vertrauen, einen Trust-Level, einen Vertrauenslevel von Ashley-Caden, den sie dir natürlich auch nicht sagen. Aber den kannst du jetzt nachlesen. Das heißt,
das ist der Verteidigungswert.
Genau, wie der Verteidigungswert bei Mass Effect 2. Das kannst du nachlesen. Du brauchst einen Wert von 4 oder höher, damit Caden oder Ashley sich auf deine Seite schlagen. Wenn du 0 bis 3 hast, dann wird deine Reputation, das ist ja auch ein neues System, gecheckt, nicht dein Paragon oder Renegade, sondern einfach nur deine Gesamtreputation-Anzahl. Und wenn du weniger als 0 hast, dann musst du sie erschießen.
Und also, er hatte offensichtlich viel Vertrauen, dass ich ihn im Zweifelsfalle abknallen werde.
Ja, und also quasi, weißt du, der Fluff, das heißt, wie sich das halt dann tatsächlich darstellt, der ist offensichtlich unterschiedlich, je nach Paragon- oder Renegade-Variante. Aber ob es geht oder nicht, bezieht sich auf ein Vertrauenslevel. Und pass auf, da gibt's eine Reihe von Faktoren. Nämlich erstens, ob du eine Romanze mit ihnen hattest, dann kriegst du 2 Punkte und einen wieder abgezogen, wenn du in Mass Effect 2 gecheatet hast. Wenn du das Council gerettet hast, kriegst du +1, wenn du es nicht gerettet hast, -1. Und so gibt's, weißt du, wenn du sie im Krankenhaus besucht hast, gibt's 2 Punkte, wenn du sie nie besucht hast, gibt's gar keinen Punkt. Und wenn du sie nochmal besucht hast.
Gecheatet übrigens im Sinne von Fremdgehen.
Genau, gecheatet im Sinne von Fremdgehen, richtig. Und je nachdem, was du und wie du es gemacht hast, an der Liste kann man auf der Wikipedia von Mass Effect kann man das ganz gut nachlesen, kannst du halt, also wenn du dich wirklich sehr wie ein Arschloch ihnen gegenüber verhalten hast, beziehungsweise nie was mit ihnen gemacht hast, also wirklich nie, dann kann man es wirklich schaffen, einen negativen Wert zu kriegen. Ansonsten, wer das halbwegs completionist-mäßig spielt, hat relativ automatisch einen positiven Wert zumindest. Das ist halt ein, wo ich mir denke, wieso setzt du ausgerechnet hier ein völlig neues System ein, das du auch keinem erzählst, anstatt einfach dein existierendes Paragon- oder Renegade-System? I'm not getting it. Warum machen die das?
Also ich meine, Paragon und Renegade, ja gut, sie könnten es abstufen. Das ist erstmal binär, ne? Also wenn sie vielleicht mehr als nur 2 Ergebnisse vorsehen wollen, dass sie dann sagen, wir brauchen irgendeine Hilfsmetrik, obwohl sie natürlich auch sagen könnten, okay, bis Paragon bis 10 Punkte ist das Ergebnis und über 10 Punkte ist das Ergebnis oder sowas. Aber weiß ich nicht, vielleicht so eine Geschichte?
Ja, es gibt ja nur 2 Alternativen. Also es gibt ja nur, entweder ist er auf meiner Seite oder ich muss ihn erschießen. Dazwischen gibt's nichts. Also das hätte man ja einfach quasi, entweder hast du die Punkte für den Paragon-Check und Renegade-Check oder hast du nicht. Dafür ist ja eigentlich...
Naja, es gibt ja Paragon, er vertraut dir und sagt, alles klar und cool. Es gibt Renegade, so wie ich es gemacht habe. Hier, Caden, nimm die Knarre runter, sonst bist du weg, dann mach das auch.
Ja, ja,
und das ist... Und dann ist ja Erschießen nochmal eine dritte Möglichkeit, ne?
Ja, aber das... Ja, aber das ist ja keine freiwillige Möglichkeit. Sie wollen ja, also weißt du, die Paragon, das ist ja einfach nur... Weißt du, auf welche Art und Weise macht er das? Also du hast ja immer 2 Ausgänge, nämlich du musst ihn nicht erschießen oder du musst ihn erschießen. Und dann ist ja häufig, so ist es ja auch hier, so wird es ja auch hier dargestellt, weswegen man denken könnte, das System funktioniere so, ist ja ein, du wählst die Paragon-Variante und dann überzeugt ihn mein Shepard oder du wählst die Renegade-Variante und dann droht dein Shepard, aber das Ergebnis ist dasselbe, er bleibt am Leben. Er macht, was du willst. Und die zweite Option ist, du musst ihn erschießen. Und das existiert ja jetzt auch. Das Einzige, was sie machen, ist ein, sie nutzen nicht das System, das sie sonst immer genommen haben, nämlich entweder du hast genug Punkte für die Paragon- oder Renegade-Option oder nicht, sondern sie bauen diesen Vertrauenslevel ein.
Ja, genau, also das Ergebnis mit Tod und Lebendig, ja, aber das Wie, da sind ja verschiedene Outcomes, weißt du, die Dialoge sozusagen, die sich dahin bewegen.
Ja, aber das sind sie auch bei Paragon und Renegade immer. Wenn du blau auswählst oder rot auswählst in Mass Effect 2 oder so, dann ist auch immer das Ergebnis dasselbe, nur der Flufftext ist anders.
Richtig, und jetzt wenn sie hier jetzt, sage ich mal, 4 unterschiedliche Dialoge wollen,
aber die gibt's ja nicht.
Vielleicht noch mal.
Es gibt ja nur 2. Nicht.
Wieso, aber erschießen muss doch einen anderen Dialog haben auch noch, oder? Also es gibt ja, weißt du, am Leben bleiben mit Überzeugungstext gut und böse, das sind schon 2 Outcomes. Und das ist erschießen ist noch ein dritter Outcome, für den muss auch noch irgendeine Vorbedingung erfüllt werden.
Ach so, aber das hattest du ja vorher auch. Auch das ist ja nicht neu. Vorher konntest du ja auch, wenn du quasi nicht genug Punkte für oben links blau und unten links rot hattest, hattest du ja auch noch einen dritten Dialog. Da musstest du halt rechts was auswählen. Das gab's ja auch schon immer.
Genau. Ja, aber wie gesagt, also vielleicht haben sie da jetzt hier irgendwie gedacht, dass sie deswegen da nochmal, ansonsten habe ich keine Ahnung, es sind so, ich spekuliere ja hier nur rum, was möglicherweise notwendig macht, sowas einzuführen.
Ja, aber ich sag ja auch nur, das will ja nicht sagen, hier hör auf zu spekulieren oder so, ich habe ja gefragt, aber auch das ergibt nicht, also mir fällt gar nichts ein. Mir fällt wirklich nicht ein einziger guter Grund ein, das so zu machen.
Als halt, vielleicht auch ist es auch nochmal eine Möglichkeit, tatsächlich das Verhältnis zu der Figur feiner abzustimmen. Also, weißt du, wenn sie sagen, ich will, dass dieser Handlungsablauf genau passt, oder ne, ich habe mehrere Möglichkeiten und die passen zu dem Verhältnis, das zu dieser Figur entwickelt wurde. Und das, operationalisiere ich jetzt das Verhältnis zu dieser Figur? Dafür habe ich bisher nichts, weil Paragon und Renegade sind allgemeine Werte, die sind ja nicht figurenspezifisch. Die Paragon-Punkte kann ich ja überall sammeln und nicht nur in einer Interaktion mit Caden. Und wenn ich jetzt einen Vertrauenswert einführe, der das Verhältnis zu dieser Figur misst, dass ich dann darauf zurückgreifen kann, um das abzustimmen.
Vielleicht. Das ist ja offensichtlich das, was zumindest irgendwo ratiomäßig eine Rolle spielt. Und man fragt sich schon, woher soll denn der Spieler das wissen? Also wenn ich das jetzt spiele.
Er soll es offensichtlich nicht wissen.
Ja, aber dann denke ich mir okay. Aber dann ist doch das System für den Hintern. Also, weißt du.
Ich glaube, es ist im Hintergrund vielleicht etwas, wo sie denken, wenn das gut funktioniert, dann ist am Schluss der Ablauf dieser Szene organisch korrekt für dich als Spieler. Und du denkst dir, Mensch, cool, wie dieses Spiel das quasi von alleine gemerkt hat, wie diese Szene mit mir und Caden ablaufen muss.
Okay, sie waren also inkompetent. In der Hinsicht.
Ich kann mir vorstellen, das ist der Gedanke und der funktioniert und manchmal und vielleicht auch manchmal nicht.
Ja, aber weißt du, bei mir war es halt jetzt zum Beispiel null das Gefühl, und es war noch nie das Gefühl weil der Caden und ich so sind, ja, da konnte ich ihn irgendwie überzeugen, die Waffe wegzulegen, sondern es war halt ich habe ihn halt überredet, wie alles andere in dem Spiel auch.
Ja, also für mich hat's gut gepasst, ne? Also Caden, so von dem Ding nicht, es war so, dass ich, der musste, es gab keinen wirklichen Grund für den, mich jetzt wirklich zu hassen. Ich habe immerhin seinen Arsch gerettet, aber umgekehrt, die ganze Cerberus-Nummer, und ich war auch häufig ein Arschloch zu dem. Es gab schon auch genug Grund für ihn zu glauben, dass ich ruchlos genug bin, ihn dann niederzustrecken, wenn er nicht tut, was ich sage. Also das hat ausnahmsweise ganz gut funktioniert.
Ja, für mich hat halt der ganze Showdown nicht funktioniert. Also in dem Moment, wo ich da durch die Tür komme, weißt du, müsste eigentlich so, wie meine Interaktionen mit Caden und so weiter waren, auch ich war vorher zweimal bei ihm im Krankenhaus und habe ihn besucht und wir haben über, weißt du, diese Vergangenheit gesprochen und haben uns darauf geeinigt, das hinter uns zu lassen, diesen ganzen Mistrust und so, und alles war wieder cool, und als ich dann durch die Tür kam, war es halt so ein, jetzt nimm halt die Waffe weg. What the fuck is wrong with you? Denkst du jetzt wirklich, ich komme hier, um das Council zu erschießen? Echt jetzt? Ja, das war halt so ein wirklich, also aus der Hinsicht war es halt einfach, also der, wobei ich den Showdown eigentlich mag, weil er, wie gesagt, im ersten Moment eigentlich eine ganz passende Geschichte hat, von wegen du, aus meiner Sicht kommst du hier gerade angestürmt und willst das Council erschießen, was ist los mit dir? Und in dem Moment müsste halt mein Shepard einfach sagen, hier Caden, alles gut, der Udina, das alte Wiesel, das wollte uns verkaufen, und dann müsste halt der Caden sagen, Udina, was? Und da war es jetzt halt so.
Müsst da nicht sagen,
Wiesel.
Jetzt haben wir alle geahnt.
Ja, irgendwie sowas. Und da war es jetzt halt, also ich finde halt einfach interessant, dass sie da ein neues System benutzen. Das werden sie später auch nochmal auf eine andere Art und Weise benutzen, dann bei Tally. Und bei der ganzen Gate-Geschichte, wenn wir da drauf eingehen. Aber dass sie da einfach mal so ein neues System einführen, das hinter den Kulissen abläuft, finde ich zumindest echt interessant, sich das zu überlegen. Weil ich glaube, wenn du das gut machst, dann kann sowas auch echt funktionieren. Aber
das haben die auch gedacht.
Ja, dann haben sie es halt nicht gut gemacht. Beziehungsweise, wo man halt sagen könnte, vielleicht war das ja auch mal vorgesehen, dass das häufiger zum Einsatz kommt und ist irgendwie dem Zeitdruck zum Opfer gefallen, dass wirklich so ein ganzes Vertrauenssystem im Hintergrund geplant war, und was wir jetzt noch sehen, sind die Überreste.
Ja, also ich kann mir super vorstellen, dass das so eine Art unsichtbarer Regisseur ist, weißt du, dass sie versuchen, hier jetzt tatsächlich mal so ein bisschen zu tracken irgendwie, wie steht denn der Spieler mit dieser Figur, und dann können wir quasi dadurch ein bisschen aussteuern, wie das funktioniert. Und ich kann mir auch super vorstellen, dass das sogar größer geplant war. Dann haben sie festgestellt, funktioniert hinten und vorne nicht. Und hier funktioniert es eigentlich ganz okay, und jetzt lassen wir es hier mal drin.
Ja, oder FUP, es beißt sich halt vielleicht auch deutlich mit deinem Paragon- und Renegade-System, das du ja häufig für solche Sachen schon eingesetzt hast. Ich meine, wir erinnern uns an Rex und Wurmeier, ähnliche Situation, da haben wir einfach Paragon und Renegade benutzt. Und jetzt im dritten Teil, wenn du jetzt plötzlich ein so neues System hinter den Kulissen fährst, das plötzlich trackt, was du tatsächlich gemacht hast, und nicht mehr hast du einen hoch genug Paragon- oder Renegade-Wert, kann ich mir halt auch vorstellen, kam irgendwann einer auf die Idee, wenn wir das die ganze Zeit machen, hüpfen uns die Leute ins Gesicht.
Das ist auch möglich, klar. Also diese Wobei eigentlich ist ja die Verlässlichkeit ja jetzt nicht so stark eingeschränkt. Also bei mir zumindest kam ja das Ergebnis genauso raus wie erwartet.
Ja, aber die Verlässlichkeit ist ja schon ein, da ist ja eine Entscheidung von Mass Effect 1 drin. Zum Beispiel. In dieser Wache-Sache. Und eine Entscheidung von irgendwie Mass Effect 2, weil auch ob Kirahi und Thane zum Beispiel am Leben sind, spielt da noch eine Rolle.
Das ist übrigens auch ein Ding, ne? Also sie können das wahrscheinlich gar nicht in einer ganz epischen Breite einsetzen, so ein System, weil sie brauchen ja offensichtlich diese Tracking-Punkte. Und so viele gibt's da ja nicht aus Mass Effect 1 und 2 wahrscheinlich, was sie jetzt noch über den Safe-Game-Import und sowas nachvollziehen können.
Ja,
und ich glaube, darüber kommen ja nur Informationen wie, du hast halt Cadens Arsch gerettet und du hattest eine Romanze mit dem oder sowas, das kommt da rein. Aber das, ne, viel mehr ist da
ja. Ja, und du machst dir ja auch solche Fässer auf, wie ein bei einem Mass Effect 3, wenn es jetzt nicht mehr gehen würde, also später bei Tully und den Gate war das insbesondere zum Release tatsächlich ein kleines Problem. Und gerade wenn du eben kein Safe-Game übernommen hast und wo du dann halt, weißt du, wo du den Spieler dazu zwingst, vielleicht eine Figur zu verlieren, der Spieler aber nicht da sitzt und sagt, oh, das ist organisch aus meinen Entscheidungen ergangen, sondern ein, was, weil den Mass Effect 1, ohne dass ich je gedacht habe und ohne dass du mir je gesagt hast, dass das eine Rolle spielen könnte, halt das Council nicht gerettet habe, muss ich jetzt Ashley erschießen, what the fuck Spiel. Und wir haben ja festgestellt, es ist ein Spiel und das ist ja interessant, dieses System ist ja eigentlich, insbesondere noch mit Dingen, die du schon vor 2 Spielen entschieden hast und die noch eine Rolle spielen, das System ist ja quasi so ein Anti- Spieler-Empowerment-System. Das ist ja so ein System, das eigentlich sagt, pass mal auf, du hast dich halt früher so entschieden, damit musst du jetzt leben. Während das ganze restliche Spieler die ganze Zeit sagen will, oh Spieler, hast schon den größten und den längsten. Und du bist schon der coolste und der beste. Und in der Hinsicht beißt sich's ja häufig mit der Message des Spiels.
Ja. Ich meine, im Grunde genommen fangen sie dann da an, Dinge zu tun, die mir besser gefallen als dieses ständige, du bist hier der kleine Sonnenkönig und die ganze Welt ist dir untertan. Es ist halt nur natürlich ein bisschen spät, damit jetzt
ja, und ein bisschen seltsam an genau dieser Stelle dann zum Beispiel umgesetzt. Also hätte mir dieses System in größer, hätte mir viel besser gefallen. Ja, dieses System beziehungsweise wäre halt auch nett gewesen, wenn sie das von Anfang an, weißt du, ein bisschen geplant gehabt hätten.
Oder wenn sie es halt einfach in den Dialogen vor allem auch besser zum Ausdruck bringen. Sie können ja dann anfangen, weißt du, so wenn jetzt zum Beispiel wenn es eine Rolle spielt, dass du mit denen eine Romanze hättest, dann kann er in dem Dialog so, aber Shepard, denk doch was dran, was wir mal hatten oder sowas, ne? Also die können ja Dinge auf einmal anfangen zu referenzieren, wo dir dann auch so als Spieler so ein bisschen klar wird, das System greift jetzt zurück auf Dinge, die früher passiert sind und deswegen läuft das gerade hier so ab.
Und genau deswegen, das wollte ich noch sagen, schön, dass du hingeleitet hast, ist ein, glaube ich, Save the Council in Mass Effect, ist einer der Faktoren, die eine Rolle spielen, weil bestimmt mal geplant war, dass Caden oder Ashley dann sowas sagen wie ein, du hast schon mal einen Council draufgehen lassen, weil sie hier ja die Beschützer des Councils in der Szene sind. Die Council-Leute stehen ja hinter ihnen. Soll ich dir glauben, dass du das hier nicht auch umbringen willst? Also es wird ja Sinn ergeben, das als einen Faktor zu nehmen. Ansonsten war das Ashley und Caden, glaube ich, ziemlich egal, was du mit dem Council gemacht hast. Also das ergibt ja eigentlich nur Sinn, das als einen Faktor zu nehmen, wenn du sagst, pass mal auf, in der Situation wirkt es wieder so, als würde Shepard ein Council bedrohen, aber der sagt nie was dazu. Und ich glaube deswegen, das war mal größer geplant.
Also zumindest kann man sich gut vorstellen, dass sie diese Momente vielleicht mehr ausschmücken wollten oder größer ausfahren wollten, als es dann am Ende geworden ist.
Genau. Und vor allen Dingen, es ergibt ja auch unter der Maßgabe, also spätestens bei Ashley ist es ja so, die müsste ja sagen, ach Gott sei Dank ist das Council endlich weg. Also dass die dir weniger vertraut, weil du das Council in Mass Effect 1 umgebracht hast, ergibt ja auch für den Charakter keinen Sinn.
Ja, Ashley besinnt sich ja. Über den Verlauf der Reihe habe ich zumindest gelesen. Ich habe selber ja nie mit Ashley gespielt.
Die wird ja schon ein bisschen besser, ja, ist durchaus. Ich habe die auch schon einmal in einem Durchgang, also die ist dann später nicht mehr die furchtbare Rassistin und so weiter vor dem Herrn. Aber sie ist jetzt trotzdem, weißt du, dass du im Mass Effect 1 halt unter den Voraussetzungen, die du dort getroffen hast, das Council geopfert hast, in dem Kontext damals ist jetzt Ashley echt nicht der Charakter, der dir das nachträgt. Also deswegen vermute ich, das wirkt halt wie so ein Faktor, der eine Rolle spielen sollte, weil er in einem Dialog mal aufgegriffen werden sollte und das ist dann halt irgendwie Zeit- oder Budgetgründen oder beidem zum Opfer gefallen.
Möglich ist alles, wie gesagt.
Ja, aber möglich, ich meine, wir können ja nur, also es gibt halt für diese Möglichkeit ein Indiz.
Ja, aber.
Also bei Archäologie ist es ja immer so, weißt du, du musst halt mit den Tonscherben arbeiten, die du hast. Wenigstens gibt's hier eine Tonscherbe.
Ja. Ja, ich habe übrigens wenn das dann rum ist, ne, also Council ist dann ja gerettet, Odina erschießen wir, der versucht ja dann noch irgendwie so zu tun, ne, so, ja, nee, der Shepard, der steckt hinter allem, der hat doch vorher schon mit Cerberus zusammengearbeitet, lalalala, blumps aus, wird auf jeden Fall erschossen. Wir skypen hinterher dann ja mit Admiral Anderson und mit dem Hackett Und mir ist was aufgefallen, Jochen. Wir haben einen Fehler gemacht. Und zwar mit dem McGuffelist. Und zwar ist es so, dass der Catalyst ist noch mal was anderes als der Tegel, der jetzt gebaut wird. Wir haben offensichtlich in diesen Mars-Archiven haben wir einmal Informationen über einen ominösen Catalyst gefunden und andererseits Baupläne. Und diese Baupläne sind das, was jetzt der Tegel / das Project Crucible wird. Aber der Catalyst ist noch mal was anderes. Also sie haben nicht den Namen einfach mal gewechselt, sondern das waren zwei Sachen. Hab ich nie geschnallt.
Ich habe immer geschnallt, dass der Catalyst sich am Ende als der kleine Junge rausstellt. Das ist am Ende dieses komische Deus Ex Gottkind am Ende, das quasi vorher schon referenziert wird mit dem kleinen Jungen, über den wir schon gesprochen haben, dass das am Ende eben dieser Catalyst ist. Ich dachte halt, das ist ein Teil dieses Crucibles. Teil dieser Waffe.
In dem Gespräch, da kommt es nämlich auf einmal raus, dann so bla bla bla, und dann müssen wir ja noch gucken, was mit dem Catalyst ist. Und ich sag so, oh, Moment mal, die behandeln auf einmal den Crucible und den Catalyst als zwei verschiedene Dinge. Und dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich festgestellt, der Catalyst ist offensichtlich irgendeine KI innerhalb der Citadel. Ich wollte mich nicht spoilern, ich habe echt alles vergessen. Aber ne, das kommt dann wohl noch. Also der Catalyst ist das. Und das Crucible-Ding ist was anderes.
Ja, aber die hängen zusammen. Also ich glaube, du kannst du musst das Crucible benutzen. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie sie das weiter erklären, damit der Catalyst überhaupt auftauchen kann. Und der Catalyst wird dann auch noch mal in dem Leviathan-DLC, spielt noch eine Rolle, wenn wir nämlich die Leute treffen, die den Catalyst und die Reaper gebaut haben.
Ja, genau. Also das Crucible ist schon eine Voraussetzung für irgendwas. Das ist schon alles richtig. Aber ich hab echt gedacht, wir haben Pläne gefunden, um einen Catalyst zu bauen, und auf einmal fangen alle an zu sagen, hier ist das Project Crucible und wir bauen jetzt das. Und ich dachte so, okay, das ist das gleiche Ding, die haben das umbenannt. Aber nein, das sind
dachte
zwei
ich,
Schuhe.
Das dachte ich auch, aber ist es, weißt du, die Frage ist, haben wir wirklich Unrecht, ja, oder sagt das Spiel das und tut dann irgendwie später so in der Szene, als wäre es was völlig anderes?
Es ist offensichtlich, ist da irgendwo die Kommunikation zwischen uns und dem Spiel zusammengebrochen zumindest. Und jetzt in dieser Unterhaltung mit dem Hackett und dem Dings da, wird's relativ klar, dass das separate Dinge sind.
Das ist mir auch aufgefallen, ja. Das stimmt. Das habe ich aber jetzt wirklich abgebucht bei mir und auch hier auf dem Zettel irgendwie stehen als ein Mambo. Da steht ein Mambo-Jumbo daneben. Na, das habe ich dann so als ein, okay, das, weißt du, das können wir ganz am Schluss können wir das mal, wenn wir über das Ende reden, können wir mal versuchen, das alles irgendwie zusammen zu puzzeln. Im Moment ist, sobald jemand irgendwie Crucible, Catalyst und so weiter sagt, Mambo Jumbo, komm.
Das Zeug, das wir halt brauchen, aber ja, genau. Man müsste jetzt zurückgehen zu den Dialogsequenzen bei diesen Mars-Archiven, um zu gucken, was wurde denn damals wirklich gesagt? Habe ich da was verpennt? Habe ich was missverstanden? Oder kommuniziert das Spiel halt an der Stelle einfach einen Quatsch und fängt jetzt auf einmal an, das auseinander zu dividieren. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, hier wird auf einmal deutlich, dass das zwei verschiedene Dinge sind.
Dann würde ich sagen, machen wir hier an diese Folge mal einen kurzen Haken dran. Wir sind ja schon wieder an der Stundenmarke und machen einfach zum Omega eine eigene kleine, /große Folge. Ich hätte nur noch eine Sache, nämlich, dann hast du wahrscheinlich auch nicht den Tod von Thane Krios, oder durftest du den miterleben, obwohl du nie mit ihm geredet hast?
Weiß ich nicht, muss ich noch besuchen.
Er hat wirklich. Aber das ist hier halt als quasi Endpunkt, ja, werde ich jetzt zumindest hier an der Stelle was dazu sagen, ob du willst oder nicht. Da war er noch gar nicht beim Thane. Naja, gut, den armen Thane abnippeln lassen, weiß ich nicht
mal.
Wir
haben nicht ausgemacht, dass wir über Thane sprechen.
Der ist
heute
halt elementarer Bestandteil der Mission, kann ich ja nichts für.
Nee, der taucht nicht mal auf in der Mission.
Ja, weil du nicht mit ihm redest vorher.
Auf
jeden Fall nach der Mission, also Thane bekommt dann auch noch das Samurai-Schwert in dieser Mission von Kai Leng in den Bauch, und der hat ja eh schon dieses Caprals-Syndrom, also diese Lungenkrankheit, unter der die Drell wegen der feuchten Atmosphäre auf der Hanna-Heimwelt leiden. Der ist also sowieso liegt schon quasi im Sterben, und sein letzter Doktor hatte ihm irgendwie noch 3 Monate zu leben gegeben, und das war vor 9 Monaten oder so. Also er ist wirklich in den allerletzten Zügen. Jetzt nochmal Schwert durch den Bauch hilft dabei nicht. Dann können wir im Krankenhaus dann optionaler Natur noch mit seinem Sohn Kolliat, wird er wahrscheinlich nur auftauchen, wenn wir die Loyalitätsmission in Mass Effect 2 gemacht haben und überhaupt das kennengelernt haben. Vielleicht taucht er auch so auf. Auf jeden Fall haben wir dann noch so eine kleine Endsequenz, während wir am Sterbebett von Thane sind, die ich wirklich sehr, sehr gelungen finde, weil sie einen kleinen, sehr, sehr netten Kniff bei mir gemacht haben, der wahrscheinlich bei einem männlichen Shepard einfach nicht so gut funktioniert. Denn am Ende hat Kolyat hat noch so einen, er nennt es, glaube ich, ein Prayer Book dabei, also so eine Art Bibel für den Glauben der Drell. Und wir erinnern uns, die haben ja immer gerne an solche Göttinnen der Jagd und so weiter gebetet. Und hier ist es jetzt so, dass er ein Gebet für, also Kolyat für seinen sterbenden Vater spricht. Und er fängt damit an und nach den ersten paar Zeilen fragt der Shepard, ob sie weiterlesen möchte jetzt in dem Fall. Und da kannst du sagen, nee, mach du mal weiter. Und dann erzählt er anderes oder du kannst es selber machen. Und als Femshep heißen dann die letzten Worte, guide this one, Kalahira. Kalahira ist diese Göttin. Also geleite diesen hier, also es ist ja diese Hannah-Sprache, this one, Kalahira, and she will be a companion to you as she was to me. Und dann fragt halt durch das she, also sie, fragt halt dann im Anschluss die Femshep ein, wieso steht denn da jetzt plötzlich she? Vorher war es doch die ganze Zeit he und der, weißt du, der Thane und so. Und dann stellt sich halt raus, während in der Zwischenzeit der Thane sich so umgedreht hat auf seinem Sterbebett und gestorben ist, dass das kein Gebet für ihn war, das sie hier vorgelesen haben, sondern für Shepard. Das war halt sozusagen, Thane hat schon für Vergebung gebetet, als letztes, quasi sein letzter Wunsch ist, dass für Shepard um Vergebung gebeten wird. Und das fand ich, war nett umgesetzt. Das hat mir sehr gut gefallen, das habe ich als Mailchimp so nie gehabt.
Drehen Sie das nicht einfach um für einen Mailchimp?
Nee.
Könnten Sie einfach he machen?
Nee, für einen Mailchimp sagt, bei Mailchimp ist es so, dann fragt der Mailchimp den Kolyat, warum hat denn der Thane überhaupt um Vergebung gebeten? Er ist doch wie ein Held gestorben. Ah. Und dann sagt der Kolyat eben, ja, er hat ja nicht für sich um Vergebung gebeten, sondern für dich. Und ich finde es halt viel stärker mit dem She bei dem Femshep.
Okay. Bin mal gespannt.
Ja.
Er kann ja auch nicht mehr als Held sterben unbedingt, oder?
Ja doch, bei mir ja schon. Er hat ja quasi hier...
Ja, also ich meine jetzt, wenn ich da nee. Er wird jetzt nicht mehr Kai Leng irgendwie.
Nee, ich bin mal gespannt, ob es bei dir überhaupt noch geht oder ob du dir das jetzt kaputt gemacht hast oder ob du ein ganz anderes Gebet kriegst. Das können wir dann ja in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge, wenn wir jetzt mal schnell zwei hintereinander aufzeichnen wollen, können wir es ja vielleicht nochmal ganz kurz, kannst du es ja nochmal ansprechen, was bei dir rausgekommen ist. Aber ich fand, das ist ein kitschiger letzter Moment natürlich, weil er liegt dort auf seinem Sterbebett mit dem Sohn und dann kommt halt noch Shepard dazu. Aber im Rahmen dessen, was sie da hatten draus machen können, fand ich, war das wirklich so ein, hat mir beinahe so eine kleine Träne verdrückt. Fand das wirklich schön mit diesem, dass sein letzter Wunsch war, für den Shepard um Vergebung zu bitten. Das ist ein schönes Element.
Ich hingegen war total erfreut zu sehen, dass meine leuchtenden satanischen Augen endlich wieder da sind. Man startet in Mass Effect 3 ja aus unerklärlichen Gründen wieder wie so ein Babyface. Auf einmal ist alles wieder heile und ich habe wirklich jetzt lang und hart gearbeitet, damit endlich meine leuchtenden Narben wieder zu sehen waren. Und jetzt leuchten auch meine Augen wieder so orange-rot. Jetzt bin ich mit meinem Shepard wieder zufrieden. Da ist er entweder baff oder stumm.
Beides. Ich bin so baff, dass ich stumm wurde.
Das ist mein Ziel gewesen.
Aber
über Stunden hinweg. Mhm. Und jetzt
hast du es geschafft. Ja.
Endlich sehe ich wieder aus, wie ein Retter des Universums auszusehen hat.
Endlich hat er wieder leuchtende rote Augen. Endlich sieht er wieder aus wie der Teufel in Personalunion.
Ja, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ja, da in Zukunft, da zieht ein Caden gar nicht mehr erst die Waffe, wenn ich reinkomme.
meine Femshep ist jetzt auch in Teil 3 hübscher. Also die wird von Teil zu Teil hübscher.
Gut, das ist halt den besseren Texturen geschuldet.
Ja, natürlich, aber du siehst, nicht nur das, also du siehst auch durchaus, sie hatte im ersten Teil, das fand ich immer ganz mutig, dass sie eben kein so richtiges Schönheitsideal gemacht haben. Also die hat durchaus eine relativ, finde ich, nicht gerade besonders schöne Nase, sehr gekrümmte Art von Nasenform, gerade wenn du so aus dem Seitprofil und so weiter rausfindest. Ist jetzt keine ausgemachte Schönheit. Aber wie du es über 3 Teile hinweg siehst, wie sie so immer klein bisschen Schönheitschirurgie betreiben, ja, so ganz krumm ist sie nicht mehr, ist auch nicht mehr so groß wie früher und so. Also sie nähern sich schon so einem wirklichen Schönheitsideal an, ohne den ganzen Weg zu gehen, aber so die ein oder andere Korrektur hat die Frau Shepard in der Zwischenzeit heimlich machen lassen.
Ja, so ein bisschen kannst du doch selber auch, ne? Eine Nase kannst du ja in den Charakter
Design Einstellungen auch ein bisschen. Mag sein, dass es bei 3 geht, aber bei 1 und 2 und bei 1 garantiert nicht. Also wenn du den vorgefertigten Shepard haben wolltest, musstest du den nehmen. Also sobald du
den vorgefertigt, aber du kannst ja customizen.
Ja, bei ja.
Einem habe ich schon mal seine Hakennase, die habe ich dem gemacht.
Ja, aber ich will nicht. Du kannst den Mass Effect 1, finde ich, der Charakter-Editor ist so schlecht, dass ich keinen Shepard jemals rausgekriegt habe, den ich spielen wollen würde, männlicher oder weiblicher Natur, also nehme ich den Vorgefertigten. Und was du nicht machen kannst, ist den Vorgefertigten nehmen und da noch ein bisschen anzupassen. Entweder du nimmst den Vorgefertigten oder du kriegst den Vorgefertigten gar nicht mehr.
Ja, genau. Ja. Den Vorgefertigten, also den wollte ich natürlich nie haben.
Doch, den, also den, geleckt. Was, den, also in Mass Effect 1 und in 2, in 1 will ich den auf jeden Fall haben, weil alles, was ich bauen kann, geht gar nicht. Das will ich nicht spielen.
Viel zu hübsch. Ja, schau dir an, was ich da erschaffen
habe.
Ja,
das habe ich ja, ja schon angeguckt. Das ist gruselig. Gruselig. Wundervoll. Apropos gruselig. So. Omega DLC, nächste Folge.
Jawohl. Gut, dann soll es das gewesen sein mit dem Angriff auf die Citadel, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann auf Omega wieder. Bis dahin.